Ja, und um das zu vermeiden, jetzt machen wir den Review. Also klar, was haben wir gemacht? Newtonsche Mechanik. Und ja, was ich natürlich gleich am Anfang immer wissen will, sind diese Newtonschen, wie immer Sie die nennen wollen, Axiome oder Postulate. Da gab es halt drei Stück. Also das erste war halt, es gibt Inertialsysteme. Und da gibt es dieses schöne Sprüchlein, das heißt, ein Körper auf den das ist auch so, was ein bisschen zirkulär sind die ja. Also man benutzt da eigentlich einen Begriff, also den Begriff der Kraft, den man noch gar nicht eingeführt hat. Also es gibt keine irgendwelche Ursachen der Bewegungsänderung. Und jetzt muss man, es definiert eigentlich, was ein Inertialsystem ist, in dem Sinne, was eigentlich eine Änderung der Bewegung ist, nämlich nur, wenn sich die Geschwindigkeit ändert. Also ein Körper, auf den keine Kräfte wirken, verharrt in Ruhe. Oder bewegt sich geradlinig gleichförmig. Und naja, mathematisch heißt das einfach, jetzt denken Sie sich das ganze Gerede, wie man das jetzt beschreibt. Also man hat dann ja da sein Bezugssystem. Ja, da nehmen wir immer schön rechtshändige kartesische Koordinaten und da den Massenpunkt. Ja, da sitzt der und hier den Ortsvektor. Und den betrachte ich als Funktion der Zeit. Ja, Raum und Zeit, das ist halt einfach da. Also Raum und Zeit sind irgendwie, hat der Newton auch ein Sprüchlein geliefert, die sind unabhängig von jedem Geschehen, was irgendwie da abläuft. Absoluter Raum und absolute Zeit. Und geradlinig gleichförmig heißt halt, dass die Geschwindigkeit oder halt die Ableitung dieses Ortsvektors nach der Zeit konstant ist. Und klar, dann ist da ist die Ruhe mit drin, wenn der Vektor v gleich 0 ist und dann ewig 0 bleibt, dann ist der Körper halt in Ruhe. Man kann es auch anders formulieren, man kann keine absoluten Geschwindigkeiten messen. Ja, also ich brauche immer halt einen festen Bezugspunkt, relativ zu dem ich die Lage und die Geschwindigkeit von dem Körper da bilde. Also es gibt auch keinen ausgezeichneten Ort oder eine ausgezeichnete Zeit. Also Raum und Zeit sind völlig homogen bzw. homogen und isotrop. Ja, das sollte man noch dazu schreiben, also Zeit unabhängig. Von physikalischen Vorgängen ist halt einfach ein gerichteter Parameter der Ereignisse der Kausalfolge nach durchnummeriert, wenn man so will, und Raum unabhängig. Also kann ich auch hier alles abschreiben und euklidisch. Ja, ein R3 schreibe ich mal, das ist der Punktraum, dann gibt es die üblichen Vektoren, die Punkte verbinden und so weiter. Mit Skalarprodukt. schreibe ich auch noch mal hin, diese Vektorrechnung. Ja, also die Vektoraddition und ja. Ich schreibe das mal nur so hin, ja, also irgendwie so Sachen, die wir da gemacht haben. Skalarprodukt, Vektorprodukt und was es da so gab, Spartprodukt und was die bedeuten halt, ja, das Vektorprodukt von zwei Vektoren ist halt von der Länge her die Fläche vom aufgespannten Parallelogramm und ja, also hier, wenn ich da meine zwei Vektoren habe, kann ich da das Parallelogramm bilden und dann ist x kreuz y dem Betrag nach gleich dieser Fläche und ja, irgendwie so rechte Handregel da, ja, oder Korkenzieher x kreuz y geht nach da. Ne? Rechte Handregel auch noch vielleicht im Kopf haben. Dann gab es, also das sagt die Kinematik jetzt. Also es gibt so Inertialsysteme, da verläuft die Zeit unabhängig und der Raum bleibt unabhängig von allem, was da passiert. Und der Raum ist euklidisch und da kann man dann da diese ganze Mathematik verwenden. Ne? Und dann halt Newton Nummer 1, Inertialsystem, da gilt halt dieses Trägheitsgesetz. Dann Nummer 2, das definiert jetzt quantitativ, was sind Kräfte. Und da liegt es nahe, wenn Kräfte die Bewegungsänderungen hervorrufen, dann muss ich zum einen beachten, je schwerer was ist, das ist auch so was, was man eigentlich nicht wirklich definiert, aber das weiß man aus der Erfahrung, wenn ich den schweren Tisch verrücken will, brauche ich eine größere Kraft, als wenn ich den Stuhl irgendwie bewegen will. Und da war halt, ich schreibe das mal so ganz plakativ hin, Kraft ist die Änderung der Zeit, des Impulses nach der Zeit, wobei P m mal V ist und halt wenn die Masse, wenn ich so einen Massenpunkt habe, dann hat man halt den Spezialfall, das ist Masse mal Beschleunigung, also m mal V Punkt bzw. m mal x2 Punkt. Das war das, dann gibt es...
Kurze Frage, was steht da neben der Zeichnung, dieses R?
Rechte Handregel. Ah. Ich schreibe es aus. Danke. Darf ich nichts vergessen? Also jetzt gibt es... natürlich noch den Newton Nummer 3. Ja, das war die Sache, das firmiert unter dem lateinischen Namen. Der Newton hat ja seine Principia, dieses Buch, wo das alles drinsteht, in Latein verfasst. Und das ist so schön griffig hängen geblieben, Actio equals Reactio, also wenn ich eine zwei Körper habe und da gibt es eine Wechselwirkung, ja, also aufgrund der Gegenwart von Körper 1, nee andersrum, aufgrund der Gegenwart von Körper 2 wirkt auf Körper 1 eine Kraft, dann muss auch eine Kraft wirken auf den Körper 2 und die sind immer entgegengesetzt gleich. Ja, oft hat man auch Zentralkräfte. Hier jetzt insbesondere newtonsche Gravitation. Ja, da wirkt halt einfach der, also bei der Gravitation habe ich eine anziehende Kraft. Da haben wir auch Farben. Ja, jetzt nehmen wir mal hier diese Verbindungslinie oder ich male es neu. Ja, wenn ich hier mein Koordinatensystem wieder habe, ja, dann habe ich hier A1 und R2. Und jetzt, na gut, dann gibt es natürlich auch die Verbindungslinie. Da, den Vektor nehmen wir mal, den nennen wir R. Und der ist offenbar R2 minus R1. Ne? Und dann gibt es halt diese Zentralkräfte und da ist das Newtonsche Gravitationsgesetz eine. Da ist für die Gravitation ist es immer Inrichtung und Anziehen, also immer auf den jeweils anderen Körper zu. Dann weiß ich aber wegen dem Newton Nummer 3, den Pfeil muss ich jetzt möglichst genauso lang malen wie den. Ja, und F1,2 ist eben minus F2,1 und das ist halt jetzt irgendeine Kraft, irgendeine skalare Größe mal R, ja, wie rum machen wir es? Nehmen wir hier F1,2, ja, da ist es richtig mal R, also R ist R2. Ja, R2 minus R1, also das hier plus das hier gibt das, passt schon. Und na gut, für die Gravitationskraft ist es halt, da gab es diese ja, ich weiß nicht, haben wir es G oder Gamma genannt, also das war diese Gravitationskonstante, die Länge dann quadratisch vom Abstand, also der Betrag. Und dann eben in Richtung, so dass es anziehend ist. Also in dem Fall ist es jetzt hier, vielleicht lässt sich es leichter merken, wenn ich hier das Minus schreibe und hier R1. Ja, und da muss ich halt jetzt aufpassen, da das geht vom Betrag her wie das Quadrat vom Abstand und dann hier die Richtung, da muss ich auf 1 normieren. Also das ist jetzt zusammengefasst. Natürlich kann ich hier auch R1 minus R2 schreiben für den Betrag und jetzt kann ich den Betrag noch da rein tun. Und die Richtung ist dann halt immer auf der Verbindungslinie und immer aufpassen mit dem Vorzeichen. Es muss halt in Richtung auf die, also es ist anziehend, ja, immer auf die andere Masse hin. Da ist deswegen das Minus hier. Ich glaube, so lässt sich es leicht merken, für attraktive Kräfte hat man das Minus da. Genau, was man auch natürlich wissen sollte ist, aber ich denke, das macht hoffentlich niemand mehr Probleme. SI-Einheiten, da brauchen wir in der Mechanik eigentlich nur 3 und das sind auch 3 Grundeinheiten, also Basiseinheiten, dieses SI heißt System International, also das internationale System der Einheiten. Und dann gibt es halt in der Mechanik natürlich Länge, Meter. Und ja gut, heutzutage ist er definiert über Zeiteinheit, Sekunde und festgelegten Wert der Lichtgeschwindigkeit. Ja, da sagt halt, die Entfernung, die das Licht in so und so, so viele Sekunden zurücklegt, ist ein Meter. Früher war es einfach ein Stab aus Platin in Paris oder ja, was auch immer. Also da gab es viele Zwischen. Das hier ist seit 1983 so. Und warum das Sinn macht, kann ich Ihnen eigentlich erst in Theorie 3 erklären. Das hat mit der Relativitätstheorie zu tun, weil die Lichtgeschwindigkeit in der Relativitätstheorie eine universelle Konstante ist und eigentlich Längen und Zeiten sollte man eigentlich in denselben Einheiten messen, aber das ist natürlich unbequem, weil in Lichtsekunden Längen angeben, da hätten wir immer winzigste Zahlen. Ja. Die Zeit, ja gut, das ist da auch, das ist die Sekunde. Und das ist, das sage ich auch nur ganz kurz, das ist über eine Frequenz eines Feinstrukturübergangs des Cäsiumatoms. Und das ist, glaube ich, seit 1967 so und das ist auch heute noch so, auch nach der Reform, die beiden gelten immer noch, wie vor 40 bzw. 30 Jahren. Ne? Und ja gut, und naja, das ändert sich ab und zu. Jetzt, letztes Jahr hat sich es gerade mal geändert und zwar ganz eklatant für die Masse. Da hat man das Kilogramm und da war bis letztes Jahr noch das Urkilogramm. In Paris. Man hat einfach einen Klotz aus Platin, Iridiumlegierung hingestellt und gesagt, das ist ein Kilogramm. Ist aber total ungenau, deswegen heute über Definition des Planck'schen Wirkungsquantums kann ich auch erst in Theo 3 erklären. Das kennen Sie aber vielleicht schon aus anderen Vorlesungen, also da kommt da Quantenmechanik ins Spiel. Und realisieren tut man das dann entweder als Wattwaage, da vergleicht man eine Schwerkraftwirkung mit einer elektrischen Wirkung und über halt wie eine Waage, wie man Massen halt vergleicht, oder halt über diese supergenaue Siliziumkugel hier in Deutschland am Physikalischen Technischen Institut in Braunschweig. Und da hat man auch die Avogadro-Zahl genau festgelegt, also wie viele Teilchen befinden sich in einem Mol einer Substanz. Das hat man da jetzt auch über eine Siliziumkugel definiert. Also das waren die Einheiten. Und dann hatten wir ja schon uns so ein bisschen mit Bewegungsgleichungen beschäftigt. Und quantitativ, also mathematisch, will ich da eigentlich nur die super einfachsten Beispiele haben. Die sollten Sie aber dann auch vorrechnen können. Jetzt weiß ich, jetzt geht ein Stöhnen durch den Raum. Aber es ist wirklich ganz, ganz einfach. Also was ich will, irgendwie Bewegungsgleichungen. Klar, alle Bewegungsgleichungen für einen Massenpunkt sehen irgendwie immer so aus. Also F gleich M mal A. Naja gut, was ist das allereinfachste? Freies Teilchen. Definitionsgemäß F gleich 0. Was kommt raus? M ist nie 0, also x2-Punkt. Und was kommt raus? Na, also das müssen Sie wissen. Zweite Ableitung von was ist 0? Was wissen Sie dann über die erste Ableitung? Genau. Das nennen wir mal V oder V0. Das ist einfach die Anfangsgeschwindigkeit. Ich brauche immer zwei Anfangsbedingungen, Anfangsgeschwindigkeit und Anfangsort. Dann weiter, wie geht es weiter? X. Punkt ist, Ableitung nach? Genau. Also? Genau. Ja, und das ist auch tatsächlich x0, nämlich zur Zeit 0 ist der Term 0, also ist zur Zeit 0x bei x0. Gut. Dann, was war das nächstschlimmste? Das war der freie Fall. In Erdnähe. Na gut, da nehme ich jetzt aber an, das können Sie jetzt wirklich selber, also ich schreibe es nochmal an, also g halbe t Quadrat, ja alles da einfach der Reihe nach hochintegrieren. Ne? So schlimm ist es doch jetzt nicht. Dann gab es den harmonischen Oszillator. Da also auswendig wissen, oder sollten Sie den einfachsten Fall ohne Reibung und ohne äußere Kraft. Das ist einfach dass die Kraft, halt wie bei so einer Feder, dass die Kraft proportional ist zur Auslenkung und Rückstellen, also immer anders. Ja. X gleich 0 ist die Ruhelage von der Feder. Und wenn ich die so ausziehe, dann will halt das Feder wieder zurück. Und da sollten Sie wissen, da ist die Lösung. Plus, jetzt muss ich selber nachdenken, V0. Ja, das wissen wir, was rauskommt, und das Omega Quadrat kommt dann raus, ist das K durch M. So was gibt es auch fürs Pendel, für kleine, also Pendel. Ja, Pendel. Ja, da kriegt man erstmal raus einmal wenn das L ist, da kriegt man erstmal raus M mal L Phi 2 Punkt ist minus M mal G mal Phi, Sinus Phi. Ne? Und das ist für kleine Winkel. Und da haben Sie wieder einen harmonischen Ostsee. Ne? Also ich habe Ihnen ja das erspart, da die exakte Lösung mit elliptischen Funktionen, habe ich Sie ja schon verschont von. Und dann kommt halt raus, dieselbe Gleichung halt nur für diesen Auslenkwinkel Phi. Ne? M cancelt sich hier weg. Warum übrigens? Hier ja auch schon, ne? Warum cancelt sich denn da immer M weg? Was sind denn da die Kräfte, die hier wirken? Da Masse. Ja. Ja, und die Kraft ist M mal G. Und weil es halt die Gravitation oder Gewichtskraft ist, ist halt diese Masse, die schwere Masse, gleich der inertialen, wie nennt sich das, trägen Masse. Da kriegt man wieder eine Lösung aus, die genau so aussieht, mit Phi 0 und Omega 0 als Anfangsbedingungen und halt man weiß dann, Omega ist halt immer das, was hier steht, die Wurzel draus. So, das waren so ein paar ganz einfache Beispiele. Dann hatten wir Erhaltungssätze. Ne? Für abgeschlossenes System. Also ich habe ein leeres Universum mit ein paar Massenpunkten drin, die sich mit so Wechselwirkungskräften wie da in Newton Nummer 3 irgendwie bewegen. Und da gab es halt Erhaltungssätze, die wir auch da mit den drei Newtonschen Gesetzen herleiten konnten. Da gab es einmal Schwerpunkt. Ich nenne den mal XS, ich weiß nicht, wie ich ihn in der Vorlesung genannt habe, 1 durch die Gesamtmasse. Ja, das ist da hier das massengewichtete Mittel über die Orte dieser ganzen Teilchen. Ja. M ist natürlich dann die Gesamtmasse, also die Summe über alle Einzelmassen. Ja, und da gibt es dann den Gesamtimpuls. Der ist m mal xs Punkt und das ist natürlich die Summe über alle Impulse m mal v von allen Teilchen, ne? Und der ist konst. Das war der Erhaltungssatz und dann gibt es den Schwerpunktsatz. Ja, wenn ich ein abgeschlossenes System habe, der bewegt sich geradlinig gleichförmig, weil da ist nichts. Also klar, folgt hier raus, wenn der konst ist, dann folgt x ist halt die konstante Schwerpunktsgeschwindigkeit plus die Anfangslage von dem Schwerpunkt. Was gab es noch für einen schönen Erhaltungssatz? Falls diese Kräfte so sind wie hier, die so Zentralkräfte, keine Idee. Gab es sowas, was mit Drehungen zu tun hat? Genau. Also gut, den können Sie dann auch bitte, die ganzen Definitionen, Impuls, Drehimpuls. Muss man nur im Kopf behalten, nur wenn es Zentralkräfte sind. Das sind sie aber im Allgemeinen. Ja. Die ganzen elementaren Kräfte wie Gravitation und Elektrostatik und so, wo man Newton anwenden darf, die sind eigentlich alles Zentralkräfte. Also falls Wechselwirkungskräfte ja, einfach, es gibt nur paarweise Wechselwirkungen. Jedes wirkt mit jedem Einzelnen als Paar und die haben diese Form, irgendeine Funktion vom Abstand und die Richtung ist entlang der Verbindungslinie. Ob anziehen oder abstoßen ist dabei aber egal. Und dann ist dieser Gesamtdrehimpuls, manchmal nenne ich ihn J, manchmal L. Also das hier steht meistens für Gesamtdrehimpuls und das hier steht für Bahndrehimpuls. In der Newtonschen Mechanik gibt es nur einen Bahndrehimpuls. Und das ist die Summe aller Einzeldrehimpulse und der ist gegeben durch Ort, Kreuz, Impuls, beziehungsweise wenn ich das M hinschreibe, Geschwindigkeit. Ne? Und dann hängt natürlich von Ursprung, Wahl des Ursprungs des Koordinatensystems ab. Ja, das macht aber nichts, weil wenn ich den verschiebe, können Sie sich mal überlegen, da ändert sich zwar der Vektor, der Wert, aber er bleibt immer noch in der Erhaltungsgröße. Können Sie ja mal sich drüber so ein bisschen austoben. Man kann den Schwerpunkt nehmen, das Schwerpunktsystem, kann sich in das Schwerpunktsystem setzen, wo der Schwerpunkt ruht und dann setze ich den in Ursprung. Ach so, und dann gibt es natürlich noch Falzkräfte, Potenzial, was war das nochmal? Da war, wenn ich jede Kraft, die Kraft auf den Körper K, gilt natürlich immer noch, wenn es Wechselwirkungskräfte sind, es muss aber nicht. Wenn da irgendwie äußere Kräfte sind, gilt es immer noch. Da gelten dann zwar hier die Erhaltungssätze nicht mehr, weil ich dann kein geschlossenes System mehr habe, aber der Energiesatz gilt noch. Ja, also das war, wenn die Kraft auf den karten Körper, wenn ich die ausrechnen kann als den Gradient bezüglich der karten Koordinaten, irgend so eine skalare Funktion, die von allen Orten, nur von allen Orten, nicht von der Zeit, nicht von den Geschwindigkeiten der Teilchen abhängen. Wenn ich das habe, dann ist die Energie erhalten, also M besteht aus der kinetischen Energie, mk halbe vk oder r Punkt Quadrat plus dieses Potenzial. Das ist der Energieerhaltungssatz. Und der muss immer gelten. Das haben wir jetzt gerade am Montag gelernt, wer sich es angeguckt hat oder da war. Das kommt auch alles aus den, naja, nur einsam, aber kommt aus den Symmetrien der galileischen Raumzeit, also der Newtonschen Mechanik-Raumzeit. Genau, und dann gab es ein ganz wichtiges, also es war überhaupt, die ganze Mechanik entstand ja da aus der Erkenntnis, wie sich die Planeten bewegen, Kepler. Und ich schreibe es in der vereinfachten Fassung hin, Sonne, also die Sonne, die mache ich mal unendlich schwer. Ja, dann kann ich sagen, ich setze die Sonne ins Zentrum, dann ist der Schwerpunkt die Sonne. Und dann hat man da drei Gesetze. Wenn ich jetzt immer die Reihenfolge wüsste, also das eine ist Kepler-Gesetze. Ich glaube, die sind nummeriert. Das erste ist Bahn eines Planeten. Ist was? Wissen Sie es noch? Und wo sitzt die Sonne? Genau, eben nicht in der Mitte. Schnitt. Sonne in einem Brennpunkt. Ellipse hat zwei und man wählt immer das Koordinatensystem so, dass also man weiß, es ist eine ebene Bewegung und dann wählt man die halt so, nee, anders. Ja, dass die kurze Achse ist da, das nennt man dann Perihel. Genau. Der sonnenfernste ist das Aphel. Und dann hier, das ist der Winkel. Gut. Ups, das war das. Bahn eines Planeten ist Ellipse mit der Sonne im Schwer, also hier in Sonne und das ist der Schwerpunkt. Der ist natürlich der Schwerpunkt vom System, aber der Brennpunkt von der Ellipse, der eine. Zweitens, Flächensatz. Fahrstrahl. Es nennt sich so schön Fahrstrahl, Sonne, Planet, überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Oder halt Drehimpuls, ja, ist dasselbe wie Drehimpulserhaltung. Gilt, weil die Gravitationskraft in so einem festgehaltenen Zentrum ist kugelsymmetrisch. Ne? Betrag hängt nur von Abstand ab und die Richtung ist immer eben in Richtung auf den Punkt. Das ist eine Zentralkraft und da gilt halt der Drehimpulserhaltungssatz. Das heißt mit anderen Worten, wenn der hier in Sonnennähe ist, muss er schneller fliegen als hier außen, weil es muss halt hier so, wenn ich hier so zwei Punkte habe, dann da diese Fläche. Ja, dann sehe ich, wenn ich dieselbe Fläche haben will, wenn er weiter weg ist, brauche ich natürlich nur einen kleineren Winkel, ja, in derselben Zeit dt. Weil hier die Seiten von diesem Mini-Dreieck halt größer sind, brauche ich weniger. Also der bewegt sich hier langsamer, sodass aber diese Flächen immer gleich bleiben, wenn das dt gleich bleibt. Ne? Also diese Fläche ist proportional zum Drehimpulsbetrag mal dt. Und der ist halt konst. Ne? Jetzt kommt das, was ich nie auswendig weiß. Das war die Geschichte mit den großen Halbachsen und Zeiten. Da geht immer eins mit a mit 3 und eins mit einem Quadrat. Und jetzt muss ich gucken. Ich glaube, die Quadrate der Umlaufzeiten wie die Kuben der langen Achsen. Newtonsches Kepler-Problem. Newton, Kepler. Genau, da steht es. War sogar richtig. Ja, also da kommt immer raus, für alle Planeten in unserem Sonnensystem ist t Quadrat, also die Umlaufdauer, durch die Kube, der, also hoch 3, der großen Halbachse. Die große Halbachse, die war durch den Mittelpunkt der Ellipse da definiert. Ja? Also große Halbachse ist die, kleine Halbachse ist die. Und dann sagt das Gesetz, dass das konstant ist. Und da hatten wir auch ausgerechnet, das war 4pi durch Gamma mal m Sonne. Oder g, jetzt habe ich den Gravitationsdingen, das habe ich g genannt. Ne? Ja, klar, und das ist natürlich jetzt für alle Planeten gleich. Das ist Kepler Nummer 3, also die Umlaufdauern zum Quadrat verhalten sich wie die Halbachsen der Bahnellipsen hoch 3. Dann hatten wir uns mit so seltsamen Dingen beschäftigt, wie beschleunigten Bezugssystemen. Und da gab es halt sowas wie Schein oder ich mag lieber Trägheitskräfte. Es war besonders hübsch, wenn das System rotiert, wie unsere Erde. Ne? Mal sehen, wie habe ich denn das schön aufgeschrieben, alles hier. Genau, wir betrachten mal einfach nur ein rotierendes Bezugssystem, weil das ist das wichtigste Beispiel. Na, beschleunigt. Das, jetzt machen wir ein speziell, das nur rotierend ist. Ja, und da habe ich immer alle Vektorkomponenten mit Strichelchen verziert, damit man da irgendwie so ein Warnsignal hat. Und dann hat man da, haben wir ja lang gerechnet mit Drehungen und wie die Ableitungen von Drehungen aussehen. Da gab es dann diese antisymmetrischen Matrizen und dieser ganze Krempel. Und da kam aber raus, ich kann das fast schreiben wie eine newtonsche Bewegungsgleichung. Da habe ich erstmal die wirklichen Kräfte, wie weiß ich hier, Gravitationskraft oder irgend sowas. Ne? Und dann gab es aber Zusatzterme, die nur daher kamen, dass das Bezugssystem gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt war. Also in dem Fall rotieren ist immer beschleunigt. Ne? Und da gab es halt verschiedene sogenannte Trägheitskräfte. Die sind alle proportional zur Masse. Ähnlich wie die Gravitation. Ne? Und da hatten wir das Ding hier, 2 mal m mal Omega Kreuz R, Punkt. Das war der Herr Coriolis. Dann, das kennen Sie auch, wenn Sie schön schnell in die Kurve gehen mit dem Auto, da merken Sie, da gibt es so eine Zentrifuge. Das merken Sie nicht, weil Sie im Auto schön ruhend sitzen. Aber Sie merken, da brauchen Sie eine Kraft, um da im Sitz sitzen zu bleiben. Ja, Sie spüren nie diese Kraft, Sie spüren die Kraft, die der Sitz auf Sie ausübt, also die Gegenkraft. Ne? Ja, die geht mit Omega Quadrat und der Länge. Und das ist halt, wenn man die Richtung alles, dieses doppelte Spar da, das Kreuzprodukt, das ist die Zentrifugalkraft. Und wenn ich von außen gucke, Sie da rasant um die Kurve fahren, dann sehe ich, der Sitz, der muss eine Kraft auf Sie ausüben, damit Sie da auf die Kreisbahn gezwungen werden. Und dann nenne ich das Ding, nenne ich dann aber eine Zentripetalkraft. Ja? Also das hier, die Fugalkraft, ist die Scheinkraft, die Trägheitskraft. Und dann gibt es halt noch so was, das haben wir eigentlich fast nie weiter beachtet, wenn Sie, Sie fahren natürlich nicht mit konstanter Winkelgeschwindigkeit durch die Kurve meistens, da gibt es noch so einen Beitrag. Und das, wie habe ich das genannt, das ist so was wie eine Winkelbeschleunigung. Dann noch zu dem Omega. Das ist so was wie eine Drehung pro Zeit, ja, es rotiert was und dann nach der rechten Handregel gibt mir Omega an, die Richtung der momentanen Drehachse und halt die, wie sich der Winkel um diese Drehachse ändert pro Zeit. Ja. Dann, ja gut, da gab es als Beispiel das Foucault-Pendel, müssen Sie nicht rechnen können, wäre halt nur nett, wenn Sie wissen, dass da die Bahnebene eines Pendels, das ich eigentlich so anstoße, dass es, wenn es im Inertialsystem wäre, immer schön auf einer Ebene bliebe. Und da dreht sich halt wegen der Erddrehung die Ebene, die Schwingungsebene einmal rum in einer gewissen Zeit, länger als 24 Stunden in Abhängigkeit von der Breite. Ja, da gilt, die Periode ist T' habe ich die genannt aus irgendeinem Grund und die war halt 2Pi Omega durch den Sinus mal der geografischen Breite und das Omega, das war 2Pi durch einen Tag. Ja, und hier so in Mainz haben wir 50. Breitengrad, da ist die Periode, habe ich es hingeschrieben, 31 Stunden. Also wo sich diese Pendelebene einmal rumdreht. Schwingungsdauer ist natürlich wieder Wurzel L durch G. G durch, ja, Schwingungsdauer ist Wurzel G durch L. Oder sowas. Genau, und dann hatten wir zum Schluss noch so ein bisschen Lagrange gemacht. Das war diese Geschichte mit dem Wirkungsfunktional. Dann meistens war das L war irgendwie immer die kinetische Energie minus eine potenzielle Energie. Und dann gab es diese Euler-Lagrange-Gleichungen. Erstmal die generalisierten Impulse. Dann ist PK-Punkt das hier. Und die minimiert S mit festgehaltenen, erhaltenen Anfangs- und Endpunkten, also Q von T1 und Q von T2. Das vielleicht wissen, da bin ich dann super glücklich. Dann, das haben wir alles nicht gemacht. Ich hatte mehr Kreisel diesmal gemacht. Ja, und dann hatten wir noch, also ganz zum Schluss können Sie sich ja merken, dann gab es diesen Noether, dieses Noether-Theorem. Und das war halt Symmetrie. Also jede Symmetrie liefert einen Erhaltungssatz. Keine Angst, da verlange ich nicht, dass Sie mir das herleiten. Das ist wirklich keine einfache Rechnerei. Haben wir am Montag durchge-x da in dem Parforce-Ritt. Aber was Sie sich merken können, ist vielleicht diese galileischen Raumzeitsymmetrien. Ja, da gibt es Zeittranslationen sind eine Symmetrie. Das entspricht der Energieerhaltung. Räumliche Translationsinvarianz entspricht dem Impulssatz, also immer der Gesamtimpuls, Gesamtenergie und Gesamtimpuls. Rotationsinvarianz, Rotation, Drehimpuls gleich Konst. Und dann gab es noch Galilei. Boosts, also wenn ich von einem Inertialsystem zu einem anderen gehe, das sich dagegen gleichförmig geradlinig bewegt, da kam raus Schwerpunkt. Bewegt sich einfach mit konstanter Geschwindigkeit. Ist aber irgendwie identisch auch mit dem. Ja, das ist eigentlich nicht viel Neues für. Und vom Kreisel, ja, Kreisel lassen wir weg. Och, das mag immer keiner. Ich finde